Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir haben gestern nach einer grundsätzlich wichtigen Einleitung in das Thema der Einteilung in Heilszeitaltern, haben wir das erste Heilszeitalter von der Erschaffung der Welt bis Noah angeschaut. Jetzt gehen wir weiter heute Morgen mit dem zweiten Heilszeitalter von Noah bis Abraham. Und wir werden gleich sehen, auch da geht es absolut nach diesem Grundschema, das wir gestern angeschaut haben, wie ein Heilszeitalter auszusehen hat. Es beginnt in 1. Mose 9 nach der Sintflut. Rechts oben übrigens sieht man den Berg Ararat, auf dem Vater Noah gelandet war nach der Sintflut. Und nun, in 1. Mose 9, nach der Sintflut, beginnt es damit, dass Gott einen Bund schließt mit Noah und seinen Söhnen. Und ganz wichtig, der Bibeltext macht es dort klar, mit der ganzen Erde. Und zwar soll dieser Bund dauern, solange die Erde besteht. Und auch da wieder gibt es ein bestimmtes Emblem, ein bestimmtes Zeichen für den Bund. Hier im Gegensatz zu dem Bund mit Adam, wo ein Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das besondere Zeichen war, hier gibt Gott den Regenbogen als Zeichen dieses Bundes. Gott segnet Noah und seine Söhne, so beginnt 1. Mose 9, ich lese. Also genau so, wie das erste Zeitalter begann mit Segen über Adam und Eva, beginnt eben auch das zweite Zeitalter mit dem Bund und Segen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Wir haben gestern gesehen, im Bund mit Noah war auch dieser Auftrag enthalten: Seid fruchtbar und mehrt euch. Das gehörte schon zum Bund mit Adam. Und wir sehen, in dem Bund mit Noah wird der gleiche Inhalt überführt in diesen weiteren Bund. Und dann heißt es weiter, Gott gibt eine Erlaubnis für die Nahrung. Und hier ganz speziell, der Speisezettel wird ausgebaut. Wir hatten gesehen, im Bund mit Adam gab es eine Beschränkung auf vegetarische Nahrung. Alles grüne Kraut und Früchte, samenbringende Früchte, all das hat Gott gegeben, aber keine Fleischnahrung. Und hier sehen wir, es gibt eine neue Hausordnung. Wir haben ja die Bedeutung der Hausordnung, Oikonomia, in Epheser 1, Vers 10 gestern betrachtet. Die Hausordnung im ersten Zeitalter im Zusammenhang mit Nahrung war vegetarische Ernährung. Aber hier gibt es eine neue Hausordnung. Gott gibt die Möglichkeit, alles von allem Fleisch zu essen. Und zwar lesen wir in Kapitel 9, Vers 2 in der Mitte, aber ich lese des Zusammenhangs wegen von Anfang. Und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allem Getier der Erde und auf allem Gevögel des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt, und alle Fische des Meeres, in eure Hände sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Soll oder mag euch zur Speise sein. Ich kann beides übersetzen aus dem Hebräischen. Mag euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Aber auch da gibt es eine Einschränkung. Wir haben gesehen gestern, alles vegetarisch darf man essen, aber es gab eine Ausnahme, ein Baum war ausgeschlossen. Und hier sagt Gott, alles Getier dürft ihr essen. Vers 4, nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Also es gibt ein Verbot des Blutgenusses. Und jetzt versteht man auch viel besser, warum im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, wo es um die Frage geht, wie ist das mit Nichtjuden, die sich bekehren und zur Gemeinde hinzukommen? Müssen die beschnitten werden und gewissermaßen in den Bund mit Israel am Sinai eintreten? Müssen sie das Gesetz Mose halten? Die Apostel sitzen zusammen und die Ältesten von Jerusalem und die Sache wird völlig geklärt durch den Heiligen Geist. Und es wird gesagt, nein. Mit anderen Worten gesagt, die Gemeinde ist nicht Israel. Die Gemeinde ist etwas völlig anderes. Und es ist nicht so, dass wenn Heiden sich bekehren, dass die zuerst ins Judentum hineingeführt werden müssten. Überhaupt nicht, das sollen sie gar nicht. Und darum, sie sollen nicht beschnitten werden, aber es gibt notwendige Dinge, die sie einhalten sollen. Und so lesen wir dann in Apostelgeschichte 15, Vers 20 und 29, sie dürfen, ich kann das schnell aufschlagen, sie sollen also durch nichts beunruhigt werden, aber das gilt, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. Der Bund mit Adam wurde ja mit unseren Voreltern, mit den Voreltern der ganzen Menschheit geschlossen und dieser Bund gilt für alle Zeiten, solange es eine Menschheit hier auf Erden gibt. Und wir haben gestern gesehen, im Bund mit Adam hat Gott die Ein-Ehe festgelegt. Ein Mann und eine Frau vor Gott zusammengefügt in der Ehe. Und darum ist jeglicher außereheliche Geschlechtsverkehr ein schwerer Verstoß gegen den Bund mit Adam. Und darum steht hier, die Heiden müssen sich von der Hurerei fernhalten. Pornaja im Sprachgebrauch des Neuen Testaments und auch schon der Septuaginta, der ältesten griechischen Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Übrigens auch Homosexualität und so weiter. Und da wird gesagt, da müssen sie sich absolut davon enthalten. Weiter haben wir gesehen im Bund von Adam, da hat sich Gott als Herr der Schöpfung vorgestellt. Als der eine wahre Gott. Und darum wird hier gesagt, sie müssen sich von Götzen enthalten. Niemand anders darf verehrt und angebetet werden, als nur dieser Schöpfergott, der sich im Adamsbund geoffenbart hat. Aber dann geht es weiter. Und vom Erstickten und vom Blut. Das heißt also, der Bund mit Noah ist immer noch gültig. Und dieser Bund wurde geschlossen mit der ganzen Erde, solange die Erde besteht. Und darum ist er jetzt in der Zeit, wo der Messias gekommen ist, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten, die Gemeinde entstanden ist, dieser Bund ist hier auf Erden immer noch gültig. Und darum muss man darauf achten beim Fleischessen, dass man das Blut nicht als Nahrungsmittel verwendet. Und dann heißt es noch, und vom Erstickten. Da geht es um den gleichen Inhalt. Wenn man, sagen wir, eine Kuh erstickt und dann erst öffnet man sie, um sie zu verarbeiten für Nahrung, dann kriegt man das Blut nicht mehr raus. Und das ist das Problem. Dann isst man das Fleisch mit dem Blut zusammen. Die Kuh muss vorher geschlachtet werden, und zwar so, dass das Blut abfließt. Beim Schächten macht man das, indem man beide Halsschlagadern in einem Schnitt öffnet und das Blut fließt ab. Das Tier stirbt dabei. Und zwar nicht einen qualvollen Tod, nebenbei gesagt, ich werde das gerade noch begründen. Und wie ist das eben bei uns? Da kriegt die Kuh zuerst einen mächtigen Schlag auf den Kopf und dann öffnet man die Halsschlagadern und das Blut fließt ab. Das ist alles okay nach dem Bund mit Noah. Und natürlich, wenn man dann ein Steak isst, ist da immer noch Blut da. Das ist kein Problem. Und es gibt manchmal Leute, die schreiben mir und sagen, ist das wirklich so? Darf man geschlachtetes Fleisch essen? Hier in unseren Breitengraden sollte man das nicht, sollte man nicht nur koscheres Fleisch, das eben geschächtet worden ist, essen? Dann sage ich nein. Davon steht in 1. Mose 9 nichts. Und es ist so, ein Steak in Israel, ja, man muss mal ein koscheres Steak bestellen. Das ist genauso blutig wie bei uns. Das ist ganz normal. Das Blut kann eben nicht vollständig ausfließen aus all diesen Haargefäßen, den feinen Kapillaren. Es bleibt immer Restblut zurück. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, beim Schlachten lässt man das Blut ausfließen und das, was ausgeflossen ist, soll man nicht zurückholen als Nahrungsmittel. Und dann kommt die Frage, ja, wie ist das mit Blutwürsten? Ja, das wäre ein Zurückholen, um das als Nahrungsmittel zu verwenden. Aber das wollte Gott nicht, und zwar als Gehorsamstest. Ihr dürft alles essen, nur das Blut nicht. Wie damals bei Adam, ihr dürft alles essen, aber nicht von diesem einen Baum im Garten. Und darum also unsere Schlachtungsart ist kein Problem, ist absolut okay. Aber in Afrika hat man das Problem, dass die eben zuweilen Tiere jagen. Und zwar so, dass sie ersticken. Und dann einige Zeit später kommt der Jäger hin und nimmt das erstickte Tier und schlachtet es nach seinem Tod. Und das Blut kriegt man nicht mehr raus. Und da sagt also das Neue Testament, von Ersticktem soll man sich enthalten. Das hat also gar nichts damit zu tun, dass die Heiden, Christen damals, sich ein bisschen den Juden anpassen sollten, damit sie nicht so schockiert wären. Nein, es wurde ganz klar gesagt, nichts, was vom Bund vom Sinai ist, gilt für die Heiden. Sie stehen nicht unter diesem Bund. Wir werden dann noch sehen, wenn wir soweit sind, in der Heilsgeschichte, der Bund am Sinai wurde nur mit Israel geschlossen und nicht mit der ganzen Welt. Und darum gilt er nicht für die anderen Völker. Und er wurde auch nicht mit der Gemeinde geschlossen. Die Gemeinde hat nichts zu tun mit dem Bund vom Sinai, aber sie hat sehr wohl etwas zu tun mit dem Bund mit Adam. Darum gilt die Schöpfungsordnung auch in der Gemeinde. Das wird erklärt neutestamentlich in 1. Korinther 11. Auch auf die Bedeutung des Unterschiedes zwischen Mann und Frau hingewiesen wird. Auch 1. Timotheus 2, 8 und folgende, ganz deutlich und prägnant wird das gezeigt. Und das Thema wird immer wichtiger in einem Zeitalter von Gender Mainstreaming. Das ist eine satanische Attacke auf die Schöpfungsordnung. Und damit ein Bruch mit dem Bund mit Adam. Und die Christen müssen ganz klar sagen, nein, wir stehen zur Schöpfungsordnung, die gilt und die wird auch gesehen in der Gemeinde. Und ebenso auch der Bund mit Noah. Übrigens, dieses Verbot wird im Neuen Testament dann wiederholt, in Apostelgeschichte 16,4. Dort wird gesagt, dass Paulus dann einer Gemeinde nach der anderen, die er besucht hat, eben die Information weitergegeben hat, die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes haben das beschlossen. Das gilt für alle Gemeinden, nicht nur für Jerusalem. Und nochmals wird es wiederholt in Apostelgeschichte 21, Vers 25. Und weiter, ein zweiter Grund, warum Gott den Blutgenuss als Nahrungsmittel verboten hat, dass Blut ist der Inbegriff des Lebens. Darum haben wir in 1. Mose 9 gelesen, Vers 4, nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Nefesh heißt im Hebräischen etwa 10 verschiedene Dinge. Und eine Bedeutung ist Leben. Es kann auch sein Seele als der Sitz meiner Persönlichkeit. Psalm 104 ist nicht das Blut gemeint, wenn David sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dort ist meine Seele, ich. Das Ich, das ist der Sitz der Persönlichkeit, die Seele. Aber eben Seele kann auch bedeuten, einfach Leben. Und das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Wenn man das Blut vom Körper trennt, dann ist man tot. So einfach ist das. Und nun wird also hier gesagt, das Leben, dieser Inbegriff des Lebens, das ist kein Nahrungsmittel. Warum? Weil wir dadurch als Menschen zum Ausdruck bringen, wir haben gar kein Recht zu töten. Gott ist der Schöpfer und er bestimmt über Leben und Tod. Aber nun hat uns der Besitzer des Lebens, der Urheber des Lebens, die Erlaubnis gegeben, tierisch zu essen. Und als Zeichen dafür, dass wir aber anerkennen, dass wir nicht die sind, die einfach über Leben verfügen, sondern wir geben dem Gott des Lebens die Ehre, lassen wir das Blut ausfließen bei der Schlachtung und holen das nicht als Nahrungsmittel zurück. Und eine dritte Bedeutung, es war von Anfang an klar, haben wir gestern gesehen, der Erlöser, der kommen sollte, wird ein wirklicher Mensch sein. Der Same der Frau. Und dieser Erlöser wird sterben. Die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Und das bedeutete, der Erlöser wird sein Blut geben. Das wird übrigens noch weiter deutlich, das habe ich gestern nicht erklärt, einfach als kleinen Nachtrag. Nachdem Gott gleich nach dem Sündenfall Adam gesucht hatte, der erste Satz, den Gott sagte, war auf Hebräisch nur 2 Wörter. Im Garten. Adam, Ayeka. Adam, wo bist du? Also das ist sehr bewegend, nicht wahr? Das wo bist du, das ist auf Hebräisch ein Wort, so prägnant. Ayeka, wo bist du? Kaum ist der Mensch verloren, kommt Gott und sucht den Sünder. Und gleich ein paar Verse später gibt Gott diese Verheißung, dass der Same der Frau kommen wird und der Schlange, also dem Satan, den Kopf zertreten wird und dabei eine Todeswunde erleiden würde. Und einige Verse später, immer noch in 1. Mose 3, lesen wir davon, dass Adam seiner Frau, seiner Isha, ja, die hieß ja Menin, nur das Wort Isha, das ist das normale hebräische Wort für Frau. Aber man kann das gut übersetzen mit Menin, weil es so ähnlich tönt wie Mann, Ish. Obwohl es gar nicht verwandt ist. Das ist ein Wortspiel, das nur im Hebräischen funktioniert. Ish und Isha. Und sie hieß Isha. So hat der Adam in 1. Mose 2 seine Frau gleich nach der Erschaffung genannt. Und nun, in 1. Mose 3 gibt er ihr einen neuen Namen und er nennt sie Eva. Auf Hebräisch ausgesprochen Chava. 1. Mose 3, Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Das heißt Leben. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Wie kommt Adam dazu, seine Frau Leben zu nennen? Er hätte sie eigentlich, logischerweise, Mavet nennen sollen, als neuer Name. Mavet heißt Tod. Denn sie wussten, an dem Tag oder zu der Zeit, Beyom, in der Zeit, Epoche, wo du davon isst, wirst du sterben. Dann wäre das eigentlich ein passender neuer Name gewesen. Nun nennt er sie aber Leben. Warum? Weil Adam glaubte, ach so, wir werden nicht gleich von der Erde verschwinden müssen. Denn zuerst muss Eva schwanger werden. Und sie muss einen Sohn gebären, ein Kind haben, der Same der Frau. Und sonst könnte ja der Erlöser nicht kommen. Und darum gab er ihr den Namen Leben. Und der nächste Vers in 1. Mose 3, nicht wahr, in der biblischen Geschichte, und das ist sehr wichtig, wenn wir jetzt so durch die ganze Heilsgeschichte hindurchgehen, müssen wir uns im Klaren sein, Gott erzählt typischerweise ganz knapp. Wenn wir ein Buch schreiben, eine Erzählung, da wird ausgeschmückt und da wird auch alles Unwichtige wird erwähnt und da war in diesem Zimmer und nahm die Seife und stand vor dem Spiegel und alles Mögliche wird, solches Zeugs wird nicht erzählt in der Bibel. Ich war, Prediger 5 sagt ja, dass die Worte des Weisen sind wenige. Und darum ist die Bibel so knapp und bestimmt. Und auch die Geschichten, das sind wie Strichzeichnungen, da werden nur die wesentlichen Linien gezeigt. Aber, das ist nur wichtig, der Heilige Geist hat den Text immer so komponiert, dass die Zusammenstellung ist ganz entscheidend, um zu verstehen, wie man den Text verstehen muss. Man muss den nächsten Abschnitt vergleichen mit dem vorigen. Und da findet man in der Abfolge der Abschnitte die Erklärung. Und auch hier, Adam gibt seiner Frau den Namen Leben. Der nächste Vers, und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Röcke von Fell und bekleidete sie. Ja. Es wird da nicht ausführlich beschrieben, Gott hat Tiere genommen, hat sie geschlachtet im Paradies und dann hat er die Felle abgenommen, hat daraus lange Kleider gemacht, um Adam und Eva zu bekleiden. Wird alles nicht beschrieben, einfach ganz knapp. Aber das bedeutet es. Da floss Blut. Und Gott hat diese zwei ersten Menschen bekleidet und zwar so, dass sie keine Scham mehr zu haben brauchten vor Gott. Das war ja der Punkt. Im Paradies, in der Vollkommenheit, war es Gottes Gedanken, dass sie nackt waren. Aber mit dem Sündenfall kam das Neue, das Schamgefühl. Und zwar nicht, dass das Ehepaar sich voreinander geschämt hätten. Das war nicht das Problem. Aber sie hörten plötzlich die Stimme Gottes im Garten. Und dann haben sie sich versteckt. Es war ihnen bewusst, so können wir vor Gott nicht erscheinen. Plötzlich war Scham da mit dem Sündenfall. Und darum haben sie sich Minimalkleider gemacht aus Feigenblättern. Aber jetzt macht Gott ihnen richtige Kleider, und zwar Röcke. Das hebräische Wort bezeichnet etwas, das lang ist und herabhängt. Daraus wird übrigens klar, ein Bikini ist keine Bekleidung. Ja, das war eine Minimalbekleidung mit diesen Blättern. Aber für Gott war das keine Bekleidung. Und darum gab er ihnen richtige Kleider. Aber eben aus Tieren, die sterben mussten und das Blut ist geflossen. Und dadurch wird deutlich, der Messias, wenn er kommt, wird er durch sein Blut erlösen. Das hatten die Eltern natürlich ihren Kindern weiter gesagt. Das wird aber nicht ausführlich beschrieben, sondern gleich in Kapitel 4, was darauf folgt, sehen wir zwei Kinder werden beschrieben, Kain und Abel. Der eine bringt ein blutiges Opfer und wird von Gott angenommen, der andere ein unblutiges Opfer und sein Opfer wird nicht angenommen. Natürlich erklärt uns 1. Johannes 3, dass Kain aus dem Bösen war und da war eine böse Gesinnung dahinter, während Hebräer 11 sagt, Abel handelte aus Glauben und darum brachte er ein besseres Opfer dar. Aber eben dieser Glaube, das ist ein Glaube, der denkt. Unsere Eltern wurden von Gott bekleidet, mit Fellen, Blut ist geflossen. Gott hat dir angekündigt, der Erlöser wird kommen und er wird sterben. Und darum, wenn ich zu Gott komme, dann komme ich in dem Fall mit einem blutigen Opfer. Kain war nicht dem Schicksal verfallen, dass er eben das nicht konnte, weil er ein Ackerbauer war und eben nicht ein Schafhirt wie Abel. Er hätte ja ein Tauschgeschäft machen können. gibst du mir 10 Schafe und ich gebe dir so und so viel Getreide. Aber nein, er wollte dezidiert, also entschlossen, wollte er eben ein unblutiges Opfer bringen. Und Gott hat sein falsches, böses Denken abgelehnt. Es geht nur auf dem Weg der Erlösung durch das Blut. Und jetzt sind wir zurück bei 1. Mose 9. Gott sagt, das Blut soll nicht etwas Alltägliches, ein alltägliches Genussmittel werden. Weil das eben das Mittel sein wird zur Erlösung. Und darum essen wir ganz bewusst eben nicht das Blut aus dem Schlachthof. Und also sind nicht die Blutstropfen auf dem Steak gemeint, ja, sondern das Blut aus dem Schlachthof holen wir nicht zurück als Nahrungsmittel, weil uns bewusst ist, Gott hat das Blut eingesetzt als Mittel der Erlösung durch den kommenden Messias. Also jetzt alttestamentlich ausgedrückt durch den zukünftig kommenden, wir rückblickend durch den Messias, der gekommen ist. Und so bekommt das plötzlich eine tiefere Bedeutung. Was ich noch sagen wollte, mit der Kuh, die geschlachtet wird und dabei nicht leidet, es ist so, eine Kuh ist nicht dasselbe wie ein Schwein. Wenn man ein Schwein schächtet, dann ist das etwas ganz anderes. Und zwar haben Schweine 4 Arterien, hier hinten 2 und da vorne 2, die raufgehen. Und wenn man eben ein Schwein schächtet mit dem Messer, in einem Schnitt die 2 da vorne nimmt, dann fließt das Blut aus, aber das Gehirn wird weiter versorgt über die hinteren. Und darum ist das Schmerzempfinden beim Schwein dann noch länger nach der Schächtung. Aber bei den Kühen, oder ich muss es genau sagen, bei den koscheren Säugetieren, also wie Schafe, Ziegen, da ist es so, die haben nur 2. Und die erreicht man in einem Schnitt. Das Messer muss sehr, sehr scharf sein. Und der Schächter muss es wirklich können. In einem Schnitt. Und dann wird das Gehirn sofort eben gestoppt. Keine Blutzufuhr. Und es wird gefühlslos. Ist schon interessant. Das ist einfach, wenn Leute gegen Juden und Schächten reden, muss man sagen, also bitte, wo liegt der grundsätzliche Unterschied zwischen koscheren Tieren und den anderen? Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich habe nie bei den vergangenen Diskussionen in den letzten Jahren, wo es darum geht, Schächten zu verbieten für Juden, dieses Argument gehört. Warum nicht? Das ist ganz wesentlich. Ja, aber eben, das hat für die Gemeinde nichts zu sagen. Apostelgeschichte 15 erklärt einfach, kein Blutgenuss und kein Ersticktes soll man essen. Übrigens, ich kriege E-Mails, ja, sollte man nicht nur koscheres Fleisch essen? Ich sage, nein. Und dann erkläre ich noch, und übrigens, wie ist das mit dem Jagen? Esau hat ja für Vater Jakob gejagt. Ja, da wird das Tier, sagen wir mit dem Pfeil, erschossen, dann ist es tot. Und dann muss man das Tier öffnen und das Blut ablassen. Und da ist natürlich noch eine Besonderheit, gerade wenn man ein Reh jagt oder ein Hirsch, das ist das Blut nochmals anders als bei einer Kuh. Da hat man nicht diese Blutverdickung, die Koagulation, wie das bei einer Kuh ist, sondern dieses Blut fließt, ist immer noch flüssig und geht weg. Das klappt ganz ausgezeichnet bei diesen koscheren Wildtieren. Ja, also dann der nächste Punkt. Gott sagt in 1. Mose 9, nachdem das mit dem Blut erklärt wurde, Vers 5, und wahrlich, euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern, von jedem Tier werde ich es fordern, Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier wird nun erklärt, und wie ist das, wenn ein Mensch geschlachtet wird, getötet wird? Das geht überhaupt nicht. Wenn ein Tier einen Menschen anfällt und tötet, dann soll man das Tier töten. Jetzt versteht man, warum ein Rottweiler, der so eine Untat begangen hat, ein Kind umzubringen, dann schafft man den gleich auch weg. Das ist absolut biblisch. Aber hier geht es weiter. Wenn ein Mensch einen Menschen ermordet, dann muss dieser Mensch getötet werden. Nicht ermordet. Morden ist illegal töten, ja? Wenn ein Mensch einen Menschen ermordet, also illegal tötet, dann muss der Mörder legal getötet werden. Und hier setzt Gott die Todesstrafe ein. Er sagt nicht, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden, quasi durch göttliche Intervention, durch göttliches Gericht. Nein, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Gott gibt dem Menschen die Aufgabe der Ausübung der Todesstrafe im Fall von Mord. Und da sehen wir, jetzt haben wir wieder eine neue Hausordnung. Im ersten Zeitalter sahen wir Kain, ermordete seinen Bruder. Und dann hat Gott ihm ein Zeichen an die Stirn gemacht, damit niemand Kain tötet. Er sollte unstet und flüchtig sein, aber niemand sollte ihn töten. Und darauf hat sich dann auch Lamech in den Generationen danach berufen und gesagt, wenn Kain siebenfältig gerecht wird, wenn man ihn für seinen Mord umbringen würde, dann Lamech 77-fältig. Übel. Er hat also diesen Schutz des Mörders, hat er richtig verdreht, muss man sagen. Aber jetzt ändert Gott die Hausordnung und sagt, der Mörder muss getötet werden. Und damit setzt Gott Menschen über andere Menschen. Und im Grundsatz wird hier die Obrigkeit eingerichtet. Und zwar erklärt uns dann neutestamentlich Paulus, dass eben dieser Bund mit Noah eben noch gültig ist. Und zwar so im Zusammenhang mit Obrigkeit, Kapitel 13, Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Wo wurde das angeordnet? In 1. Mose 9. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Sie hat das Schwert bekommen. Und das Schwert ist ja bekanntlich nicht da, um zu kitzeln unter den Armen, sondern um zu töten. Also, die Obrigkeit hat dieses Recht des Tötens, nicht des Mordens, des Legaltötens im Fall eines Mörders bekommen. Und das war eine Neueinrichtung ab der Sintflut. Wir wissen ja, dass vor der Sintflut, habe ich gestern gesagt, da hat sich die Gesetzlosigkeit, und zwar die Gewalttat, ganz enorm entwickelt. Die Welt war erfüllt von Gewalttat. Und jetzt setzt Gott eben als Barriere gegen diese vorsintflutliche Entwicklung die Obrigkeit ein, die das zurückdämmen soll, indem sie eben die Schwertgewalt bekommt. Und auch da wieder ganz wichtig, also das gilt für die Obrigkeit, aber wir dürfen das jetzt nicht verwechseln und denken, die Gemeinde hätte auch eine Schwertgewalt. Überhaupt nicht. Und darum sagt Epheser 6, Vers 10, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut gegen Menschen, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann wird die Waffenrüstung Gottes beschrieben. Auch mit dem Schwert, aber es ist das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Die Gemeinde hat keine Schwertgewalt bekommen. Und darum, was ist geschehen in der Kirchengeschichte von 2000 Jahren? Da hat die Kirche das Schwert ergriffen und das war vollkommen falsch. Denn das hat nichts zu tun mit dem Noahbund. Das Schwert wurde der Obrigkeit gegeben. Und so müssen wir eben die unterschiedlichen Linien unterscheiden, sonst haben wir ein totales Durcheinander. Ja, und so gehen wir weiter. Nach diesem guten Anfang und all diesen Einrichtungen Gottes, da geht es abwärts. Es kommt zu einer traurigen Entwicklung. Also ganz nach Schema, wie wir gestern gesehen haben. Aber noch ein kleiner Nachtrag, das mit dem Fleisch. Ich möchte noch eine praktische Anwendung zeigen. Ich war unterwegs mit dem ICE in den Norden Deutschlands. Und das kommt nicht oft vor, aber da hatte ich mir ein Mittagessen in dem ICE-Restaurant bestellt. Und dann habe ich begonnen zu essen. Und mir gegenüber war eine ältere Dame, so gepflegte ältere Dame, die hat kein Wort mit mir gesprochen, aber dann beginnt sie plötzlich und sagt, zuerst betet der Mann und dann frisst er dieses Fleischstück. Ja, ich war natürlich auch ein bisschen überrascht und dann habe ich gesagt, ja, es ist natürlich so, dass für manche Menschen ist das schwierig, der Gedanke, ich lebe, weil ein anderer gestorben ist. Ja, ganz genau, ich bin eine Buddhistin. Aber eben, ich sage mit nicht mehr einem thailändischen Akzent, ja. Und eine Übergetretene. Und natürlich, das hat sie als etwas ganz Übles betrachtet. Und da waren wir beim zentralen Thema. Es gibt nur Erlösung, sagt das Evangelium, weil ein anderer für mich gestorben ist. Ich lebe, weil der Messias, der Herr Jesus, für mich gestorben ist. Und diese Abneigung, da muss man sich schon sehr, sehr fragen, warum man sagt, nein, keine Tiere töten, obwohl Gott gesagt hat, ja, ihr dürft. Unter aller ehrfürchtigen Anerkennung, dass Gott der Herr des Lebens ist. Also, das nächste Mal, wenn man so ein gutes Steak isst, daran denken, ich lebe, weil ein anderer für mich gestorben ist und sein Blut hat fließen lassen. Dann bekommt plötzlich alles Bedeutung. Das ist ja eben Gottseligkeit. Dieser Ausdruck, bei Luther übersetzt mit Frömmigkeit. Timotheus wird ermahnt in 1. Timotheus 4, übe dich zur Gottseligkeit. Was heißt das? Ja, dass wenn man sich wascht oder duscht, dass man immer wieder mal daran denkt, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Ja, wann soll man daran denken? Eben vielleicht gerade dann, wenn man den Körper pflegt. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Oder eben, wenn man ein Steak isst, ein anderer ist gestorben, damit ich leben kann. Und so werden die Details des Alltages plötzlich mit geistlichem Sinn erfüllt. Das gehört mit zur Gottseligkeit, dass Gott in alles hineingebracht wird. Nicht wahr? Trübseligkeit ist ein Leben, wo überall trübe Gedanken sind. Und leutselige Leute, das sind Leute, die können nicht alleine sein. Die brauchen immer überall Leute. Und Gottseligkeit ist eben ein Leben erfüllt von Gott. Ja, jetzt geht es abwärts. Traurige Entwicklung. Dieser Noah, der mit Gott wandelte, betrinkt sich nach der Flut. Er wird ein Weinbauer und betrinkt sich. Und sein jüngster Sohn Ham belustigt sich in übelster Weise und verachtet seinen Vater, sodass er dann seine Brüder einlädt, zu kommen und zu schauen, was Vater Noah gemacht hat. Im Rausch entkleidet er sich in einer unwürdigen Weise und die beiden älteren Brüder, Japhet und Sem, die gehen rückwärts rein, bedecken die Blöße ihres Vaters. Die wollen gar nicht irgendetwas zu tun haben mit dem Thema Unwürdigkeit des Vaters. Ja, und dann, als Noah später erfährt, was geschehen ist, verflucht er Hams Sohn Kanaan. Übrigens nicht Ham, sondern Hams Sohn Kanaan. Das ist ganz wichtig, das wurde ja immer wieder falsch angewendet. Da haben Leute begründet, ja natürlich ist die Versklavung der Schwarzen rechtens, denn die stehen ja unter dem Fluch von Noah. Das stimmt gar nicht. Die hatten gar keinen Fluch bekommen. Denn die Schwarzafrikaner, die gehen ja zurück auf die Linie von Kusch. Auch ein Sohn von Ham. Kusch heißt schwarz. Und in der Bibel ist Kusch der Name für Äthiopien, also für das Land südlich von Ägypten. Und von dort aus haben sich die Kuschiten ausgeweitet nach Westafrika bis runter nach Südafrika. Die sind nicht unter dem Fluch. Aber Kanaan. Und zwar ging dann über die kanaanitische Linie eine Entwicklung, ganz besonders im Zusammenhang mit der Entblößung des Menschen bis hin zur schrecklichsten Perversion auf sexuellem Gebiet. Und so wurde prophetisch diese Linie, die sich eben über Ham, der sich so übel verhalten hatte, ganz, ganz schrecklich entwickelt hat. Sodom und Gomorra, nebenbei, ich nehme das schon weg, waren kanaanitische Städte. Die standen unter diesem Fluch über Kanaan. Und dann sehen wir, wie die Entwicklung weitergeht. Nimrod, auch ein Nachkomme von Ham, wird der erste Gewaltherrscher. Sein Name heißt auf Hebräisch, lasst uns rebellieren. Er wird der erste Gewaltherrscher und ist der Mann an der Spitze des Baues der Stadt Babylon. Nach der Sintflut vermehrt sich die Familie Noahs und die hatten viele Kinder. Man muss mal nachlesen, 1. Mose 10, da werden nur die Jungs aufgezählt. Das waren riesige Familien. Und wenn man noch die Mädchen so prozentual dazu rechnet, riesige Familien. Und das geht dann ziemlich ruckzuck, zack, zack, wenn alle mitmachen. Ich habe das mal erlebt. Nach einem Vortrag kam ein Mann zu mir und sagte mir ganz stolz, seine Frau komme aus einer Familie mit 10 Kindern. Und sie hätten nun auch 10 Kinder. Und sie haben ausgerechnet, wenn alle so weitermachen, in 300 Jahren sind sie 1 Milliarde. Das ist fantastisch, ja? Wie das geht, ja? Mathematik hat offensichtlich nicht viel zu tun mit Gefühl. Das hätte man gefühlsmäßig nicht so gedacht. Und so nebenbei gesagt, wer Angst hat vor Überfremdung in Europa, ja gut, wenn man keine Kinder mehr will. Natürlich gibt es Überfremdung, aber wenn alle 10 Kinder haben, ist das kein Problem. Ja, aber also ich hoffe, man kann zwischen Humor und das, was wirklich gemeint ist, unterscheiden. Ja, manchmal muss ich dann das später in E-Mails klären. Und das gibt dann wieder viel Arbeit. Ja, also die hatten sich vermehrt und diese Menschheit blieb zusammen. Und wanderte dann aus in das Gebiet des heutigen Südirak. Und dort wurde die erste Stadt nach der Sintflut gebaut. Und Nimrod war der erste Gewaltherrscher. Von ihm heißt es, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und das bedeutet, wenn es heißt vor dem Herrn, das bedeutet, dass er eben sogar in Gottes Maßstäben anerkannt ein gewaltiger Jäger war. Und Jäger und Herrscher, das ist eine ganz gefährliche Kombination. Ich mag mich erinnern, damals Ceausescu, dieser Gewaltherrscher in Rumänien, das war ein leidenschaftlicher Jäger. Das war kein Hirte wie David. David war Schafhirte und König. Das ist etwas ganz anderes. Das ist einer, der sich dann auch um die Menschen kümmert und die Einzelnen liebt. So einen Herrscher braucht man. Und der Herr Jesus, er als Messias ist er der gute Hirte und er wird einmal als König der Könige wird er herrschen. Das ist etwas ganz anderes als eben Jäger und Herrscher. Nimrod war also ein Erster, der das Herrschen pervertiert, verdreht hat. Gott hat zwar die Obrigkeit eingesetzt, natürlich, aber wir sehen von Anfang an diesen Niedergang, dass auch das pervertiert wird. Und dann sehen wir also, die bauen die Stadt Babylon und das war nicht ein Aussichtsturm, einfach weil es im Südirak so flach ist wie in Holland, sondern das sollte ein künstlicher Tempelberg sein, wie man hier sieht, eine Zikkurat. So nannten die Babylonier später diese Stufentürme, die in einer größeren Zahl im Zweistromland als Abbildung des ursprünglichen Turmes von Babel gebaut wurden. Und Zikkuratu heißt auf Babylonisch Bergspitze. Also dieser Stufenturm war ein künstlicher Tempelberg und ganz oben das kleine Haus, das sollte ein Allerheiligstes sein für die Götter, die man sich dachte als geistige Kräfte in der Natur, die runterkommen. Zum Beispiel der Mondgott, der Geist des Mondgottes, der herunterkomme hier auf diesen Turm. Und der Mensch geht über die Treppen hoch und begegnet den Göttern oben auf dem Tempelberg, den Göttern, die vom Himmel herabsteigen. Ja, also das war Götzendienst von Anfang an. Und das wird uns auch so angedeutet, in Jesaja 47, 12 heißt es von Babel, von Babylon, das ist das Gleiche, dass Babel von Jugend an Magie getrieben hat. Also Götzendienst verbunden mit Okkultismus, das begann dort. Und wir sehen, das war auch ein Projekt, das von der Hochmut des Menschen sprach. Die wollten sich einen Namen machen mit diesem Bauwerk. Und wie gesagt, die wollten zusammenbleiben. Aber Gott hatte doch gesagt, schon im Adamsbund, der immer noch gültig ist, und das wurde direkt übernommen in den Noahbund, und dort heißt es, sie sollen die Erde füllen. Das heißt, es war Gottes Wille von Anfang an, dass das gesamte Festland der Erde durch Menschen bevölkert wird. Aber die wollten nicht. Die wollten zusammenbleiben. Zusammen sind wir stark. Auch ohne Gott. Ohne den Gott Noahs. Und den Gott Adams. Und so war dieses Zusammenbleiben wirklich eine Rebellion gegen Gottes Gebot, die Erde zu füllen. Und darum hat Gott dann eingegriffen mit der Sprachenverwirrung, um die Menschen zu zerstreuen über das gesamte Festland hinweg. Aber da greife ich ja schon ein bisschen vor. Nun, 1. Mose 10 erklärt, wie dann nach dem ersten Städtebau Babel und der Sprachverwirrung, da wurden die großen Städte des Altertums gebaut. Erek, Akkad, Kalne, Assur, Ninive und auch Sodom und Gomorra werden schon genannt. Aber eben durch die Sprachenverwirrung mussten sich die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet verteilen über die ganze Erde. Die Hamiten gingen zum Teil eben nach Afrika. Zum Beispiel der Sohn Mizraim wurde zum Stammvater der Ägypter. Und darum bis heute ist der Name Mizraim auf Hebräisch der Name für Ägypten. Und auf Arabisch Misr. Das hängt auch damit zusammen. Und Kusch hat sich dann südlich von Ägypten angesiedelt, beziehungsweise seine Nachkommen. Von daher kommen die Schwarzafrikaner. Und so weiter und so fort. Semiten haben sich im Nahen Osten ausgebreitet und von Japhet heißt es, dass er hinüberging auf die Inseln. Und zwar, dort in 1. Mose 10 steht für Insel der Ausdruck Iyim. In der alten Elbefelder wird korrekt erklärt in der Fußnote, Iyim bezeichnet nicht nur die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite, sondern auch die gesamte Küste von Türkei bis nach Spanien. Iyim ist der alttestamentliche Begriff für Europa. Und Japhet, das heißt sein Sohn Gomer, Javan und so weiter, gingen dorthin. Von Javan kommen die alten Griechen. Noch heute ist auf Hebräisch Javan der Ausdruck für Griechenland. Gomer wurde der Stammvater der Germanen und der Kelten. Ja, so hat sich die Menschheit eben verteilt, schließlich über das ganze Festland, wie Gott das wollte. Und hier noch ein bisschen Genetik. Die heutige moderne Genetik kann das alles wunderbar bestätigen. Und zwar, heute kann man einen Gentest machen für, sagen wir, 200 Euro. Und dann erfahren Sie in etwa 3 Monaten, was ist das Urvolk auf der Vaterlinie und was auf der Mutterlinie. Aber eben nur die gerade Linie, ja? Keine Seitenlinien. Und dann erfahren Sie, Urvolk, Vater, Germanen und auf der Mutterlinie Kelten. Ja, dann wissen Sie, woher Sie kommen. Und man hat also... Ja, aber es könnte auch sein, dass dann rauskommt, Mutterlinie, Juden. Vor 3000 Jahren waren das Juden. Und eben vor 3000 Jahren waren das Kelten und so weiter. Man hat die Menschheit eingeteilt in verschiedene Haplogruppen. Man muss sich vorstellen, ein Baum. Und jeder Ast, der da rauskommt, ist eine Haplogruppe. Und hier sieht man auf dieser genetischen Karte, da gibt es die Haplogruppen in Europa, H, T, U, V, W, X, I, J, K. Das findet man alles da. In Afrika sehr typisch L, in Schwarzafrika. In Ostasien A, B, C, D ist sehr typisch. Und interessant, in Nordamerika A, B, C, D. Also das war schon richtig, was wir in der Schule gelernt haben, dass Ostasiaten ausgewandert sind über die Beringstraße nach Nordamerika und so haben sich die Indianer ausgebreitet bis nach Südamerika. Und man kann sogar zeigen, dass die Südamerikaner, dass die später dahin gekommen sind als die Nordamerikaner. Denn genetisch gibt es eine Verengung und das ist immer ein Hinweis darauf, dass es wieder Absplitterung gegeben hat. Ja, also die sind wirklich echt miteinander verwandt, darum kann man gewisse Thailänder wirklich als Indianer verkaufen. Und jetzt aber interessant ist Folgendes, alle Haplogruppen kann man auf 3 Haplogruppen zurückführen. Ich spreche hier übrigens nur über die Mutterlinie, ja? 3 Urmütter, L, M und N. Und L ist typisch für Schwarzafrika, das ist Mutter Ham. Also die Frau von Ham. Ja, das ist Mutter Ham. Und dann eben Japhet und Sem. Und aus diesen Haplogruppen haben sich alle anderen entwickelt. Genau wie die Bibel das hier beschreibt. Jetzt ist 20 nach, ich stoppe und wir fahren später weiter mit Genetik und Bibel.